Ich will, bevor wir die Bibel aufschlagen, noch ein Wort sagen zu dem prophetischen Durchblick für unsere Zeit heute. Die meisten Menschen verstehen das Prophetenwort so, dass sie denken, es sind Enthüllungen über die Zukunft. Und das führt dann dazu, dass man das Prophetenwort sehr wunderfitzig betrachtet und sehr distanziert. Wie läuft das ab? Wie wenn man auf einem Panorama das sieht und sagt, aha, so wird das einmal laufen. Genau das prophetische Wort ist nicht so gedacht. Deshalb gehen alle Versuche auch in der Auslegung des prophetischen Wortes schief. Wenn man meint, man könnte so mit dem Finger zeigen, aha, dann kommt das und dann kommt das und läuft das so ab, unbeteiligt. Propheten haben immer so gesprochen für heute. Natürlich reden sie auch von der Zukunft, aber von der Zukunft nur so für heute. Wenn ich ein modernes Wort gebrauchen soll, das prophetische Wort ist immer konkret. Konkret für heute. Und da merken Sie schon, dass eine falsche Auslegung ist, wenn man das prophetische Wort nur distanziert für die Zukunft betrachtet. Für heute. Hat auch Bedeutung, wenn wir sagen, es kommt das Weltgericht. Dann hat es für mich heute Bedeutung. Und das zeigen die Propheten. So ist etwa, dass in der urchristlichen Gemeinde, dass prophetische Reden auch so war, dass einem jungen Mann gesagt wurde, was du tust, ist falsch. Das redet konkret in seine Lebenssituation hinein. Warum ist falsch? Weil Gott uns eine andere Lebensordnung gibt. Die Propheten haben das natürlich aus dem ganzen Zusammenhang der Gottesoffenbarung genommen. Übrigens auch die Offenbarung des Johannes ist ja so stark als Trostbuch für die Gemeinden gedacht. Denken Sie nur an die Sendschreiben. Gerade aus dem Blick in die Zukunft hinein müssen wir heute unsere Situation neu begreifen. Und jetzt ist etwa so, bei den Prophetenworten werden Sie immer merken, wie uns das heute angeht. Auch das, was gesagt wird über die Sammlung Israels, ist eben nicht bloß anzugucken wie im Schaufenster im Kino, was wir da kommen, sondern das hat ja heute für uns Konsequenz, so ist unser Gott. Das hat auch für mich eine Trostbedeutung. Das ist für mich eine Ermutigung, den Gehorsam Gott nicht zu verzagen. Versagen. Das fordert heute von mir Glauben, weil ich mich nicht an Gott versündigen soll. Ich bin schon vom Hesekiel abgewichen, deshalb freue ich mich nochmal, dass nächstes Mal der Hesekiel nochmal drankommt. Es sind ja viele Bilder, auch die Berufung Hesekiels haben wir, glaube ich, gar nicht genommen. Aber ich habe nochmal Mut bekommen an den schönen Losungsworten. Was zu sagen? Jetzt hatten wir heute so eine schöne Losung. Sie alle nicht gelesen? Na, gemein, ich wüsste natürlich auch nicht mehr. Ja, weiß jemand noch? War schön, aber weiß auch nicht mehr. Wo sie stand. Meine Mutter hatte den Brauch, immer das ganze Kapitel zu lesen, wo die Losung entnommen war. Das ist schon mal gut. Als Sohn habe ich natürlich auch diesen Brauch meiner Mutter nicht übernommen. Das ist ja, jedes Kind will sich freischwimmen. Aber ich denke doch, es war gar nicht dumm. Jetzt bin ich so alt, mit 55 Jahren kommen wir drauf, dass es gar nicht so dumm war. Also manche brauchen ein bisschen länger. Aber, na, lass dich nicht veräppeln von mir. Das ist genauso interessant. Ich muss nämlich auch nachschlagen. Der Herr harrt darauf, dass er euch gnädig sei. Der Herr hat darauf, dass er euch nicht sieht. Jesaja 30, Vers 18. Schlagen wir das mal auf. Markus, das habe ich doch noch, müssen wir nachher noch dran sinken. Hier oben auch noch. Wer braucht noch Bibeln? Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Wir haben das Harren in der Bibel normalerweise immer nur für unser Harren. Das ist ein Wort, das nicht in der Zeitung steht. Das ist ein altmodisches Wort. Aber in der Bibel kann man schlecht wiedergeben. Harren, wissen Sie, was bedeutet? Ja, geduldig, ausdauernd warten. So ganz bestimmtes Warten, langanhaltend. Eine Frau, die im Krieg gehört hat, ihr Mann sei vermisst, die harrt immer noch, dass er heimkommt. Oder ein Inhaftierter hart auf den Tag seiner Befreiung. Das ist so das Harren. Das ist ein schönes Wort. Und ist ja für uns ganz wichtig, weil man das nicht anders umschreiben kann, wie man auf Gott harren muss. Harre des Herrn. Harre meine Seele oder die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das ist aber ganz bestimmtes Warten, dass durch eine Zeit der Anfechtung warten, wie der Hiob geharrt hat. Aber hier harrt der Herr. Haben Sie gemerkt, das ist umgedreht. Gott harrt. Warum harrt denn Gott? Weil er mit seiner Gnade nicht zum Zuge kommt. Gott blitzt ab. Gott kriegt einen Korb bei uns. Und Gott wartet geduldig Jahr um Jahr, bis er bei uns ein bisschen seiner Gnade landen kann. Das ist toll. Und deshalb lohnt sich mal einen ganzen Abend auf so Losung zu verschwenden. Ich setze mal nochmal ganz praktisch ein. Wir hören immer wieder im Gespräch mit unseren Freunden, dass das Problem heute ist der Gotteserkenntnis. Leute sagen, wie kann man Gott erkennen? Das große Problem in unserem europäischen Hintergrund oder im ganzen westlichen Hintergrund, auch wahrscheinlich in Russland und so weiter, in diesen östlichen Gruppierungen, wo kann ich Gott finden? Wie kann ich Gott finden? Und die Leute sagen alle, ich habe Gott gesucht und sie können jetzt x Gespräche führen mit ihren Bekannten und Freunden. Das Problem ist, wie kann man Gott ergründen? Und die Bibel sagt, Gott hat Probleme bei uns überhaupt, den Fuß in die Tür zu kriegen. Er harrt darauf, dass er uns gnädig sei. Und zwar mit seiner Liebe und Güte kommt er nicht rein. Gott ist drängt, er brennt darauf, er will Gnade geben, er will helfen, er will beschenken, er will überschütten. Was hält Gott auf? Das ist die Frage unserer Bibelstunde heute. Warum kommt Gott nicht durch? Bezieht sich zuerst aufs Volk Israel und hinter diesem Volk Israel stehen wir dann auf einmal. Und deshalb will ich noch einmal die vorhergehenden Verse lesen. Wir fangen vielleicht mal bei Vers 8 an. So geh nun hin und schreib es vor ihnen nieder auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch, dass es bleibe für immer und ewig. Und das Buch haben wir jetzt ja. Denn sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Söhne, die nicht hören wollen, die Weisung des Herrn. Ich habe den Luther 84, bloß dass Sie ihn wundern bei der Formulierung. Wenn Sie es ein bisschen anders haben, macht es ja nichts aus. Sie sind verlogene Söhne, ein ungehorsames Volk, die nicht hören wollen, die Weisung des Herrn, sondern sagen zu den Sehern, ihr sollt nicht sehen, das sind also die, die die Gottesoffenbarung haben, das sind die Seher, das heißt beim Samuel schon, die nannte man vor Zeiten Seher, als der Saul da zum Samuel kommt. Ihr sollt nicht sehen und zu den Schauern, was wahr ist, sollt ihr uns nicht schauen, redet zu uns, was angenehm ist, schaut, was das Herz begehrt. Also, das ist ja so unsere moderne Zeit dargestellt. Wer ein bisschen heute die kirchliche Verkündigung und die Diskussion in den Kirchen verfolgt, was so auf dem Kirchentag und so läuft, wo man so den Puls der Zeit fühlt, da geht es immer darum, die Kirche soll das sagen, was der Mensch hören will. Das ist erschütternd. Sagt uns, was ihr hören wollt, in der kirchlichen Jugendarbeit. Was wollen die jungen Leute heute hören? Das müssen wir ihnen bieten. Aber sagt uns bitte nichts, was nur Gott einem offenbart, was man nur schauen kann und was man nur durch seine Wortoffenbarung hören kann. Denn es geht ja immer wieder darum, dass Gott uns etwas Neues zeigen will, was wir nicht kennen. Und darum ist das Wort Gottes eben nicht bloß das, was uns angenehm ist und was unser Herz begehrt. Und dann weicht ab vom Weg, geht aus der rechten Bahn, lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Darum spricht der Heilige Israels, weil ihr das Wort verwerft und verlasst euch auf Frevel und Mutwillen und trotz darauf, so soll euch dieses Sünde sein wie ein Riss, wenn es beginnt zu rieseln einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Das kennen Sie vielleicht noch vom Krieg, man stand in irgendeinem Trümmergrundstück, das war immer gefährlich und dann merkt man plötzlich, da fiel der Kalk runter und wenig später ist die ganze Giebelwand eingestürzt. Über euch kündigt sich schon das Gottesgericht an, weil ihr nicht hören wollt, wie wenn ein Topf zerschmettert wird, den man zerstößt ohne Erbarmen, sodass man von seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, darin man Feuer hole vom Herd oder Wasser schöpfe aus dem Brunnen. Die Bilder braucht man nicht mehr deuten, das Wort Gottes ist so klipp und klar, kann jedes Kind verstehen. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Sehen Sie, jetzt ist gesagt, warum Gott bei uns nicht durchkommt. Durch die ganze Menschengeschichte hat sich das so vollzogen, was heute ganz, für jeden von Ihnen ganz schlicht zu beobachten ist. Wir wollen ohne Gott unser Leben selber gestalten. Wir haben nichts dagegen, an Weihnachten noch irgendeine Zeremonie, ein bisschen noch ein Krippenspiel und so. Aber wir wollen unser Leben nicht uns von Gott vermiesen lassen. Wir wollen bestimmen, wie wir unser Leben ordnen. Wir wollen wissen, was gut ist. Wir wollen auch sagen, wie man heute seine Gesetze selber macht. Wir wollen die Werte bestimmen. Der Mensch kann sich doch nicht verfügen lassen. Sie sehen das in der Zeitung, dass dann plötzlich kommt. Da gibt's also Leute, die meinen, wirklich aus der Bibel heraus müsste sich der moderne Mensch seine Weisungen holen oder so. Ja, genau. Das meinen wir in der Tat. Dass dort festgeschrieben ist, was gut ist und was uns fördert. Und dass der moderne Mensch nicht weiterkommt, wenn er diese Ordnungen Gottes verlässt. Jetzt will ich mal da stehen bleiben an diesem Umkehren. Umkehren, die Umkehr ist nötig. Jesus hat dieses Wort Umkehren ja als das meistgebrauchteste Wort seiner Predigt benutzt. Er hat nur ein Wort gebraucht, das in der deutschen Übersetzung sehr missverständlich ist, das Wort Buße. Das heißt, umkehren oder bekehren, also eine totale Umkehr nötig. Und das brauchen sogar gläubige Leute auch dauernd. Umzukehren und sagen, aha. Für mich war die Losung heute eine ganz große Hilfe und darum dachte ich, will ich drüber sprechen. Wie schnell bilden wir uns ein, ich etwa in meinem Job? Also ich meine, ich kann für Gott was wirken. Gar nichts kann ich wirken. Gar nichts. Ich habe einen alten Predigtband vom Traugott Hahn rausgeholt und der hat da zu diesem Jesaja 30, auch zu diesen Versen 15 bis 18 eine Predigt gehabt. Das ist der Märtyrer vom Baltikum gewesen. Und er sagt so super zu der Stelle: Die meisten Menschen machen sich nicht klar, dass 9/10 dessen, was sie am Tag antreffen, nicht gewandelt werden kann von ihnen. Wenn sie am Morgen beginnen, sie können die meisten Dinge gar nicht mehr steuern. Die sind schon festgelegt. Sagt, wenn es hochkommt, können sie 1/10 des Tages überhaupt noch beeinflussen, was sich ganz arg anstrengen. Und so das dürfte Täuschung sein. Die meisten Dinge laufen. Was sie mit ihrer Arbeit letztlich bewegen können, ist immer recht minimal. Die meisten Dinge laufen fast mit einer unheimlichen Gesetzmäßigkeit ab. Nur Gott kann sie ändern. Und er sagt, Traugott Hahn, man versteht es eigentlich nicht, warum wir alle so töricht sind und nicht mehr mit dieser Gegenwart Gottes rechnen. Wenn schon sein Gottesvolk Israel damals so Schwierigkeiten hatte, das zu verstehen, aus der Nähe Gottes zu leben, umkehren und dann still sein. Ja, wir wollen doch was tun und wollen doch schaffen. Ja. Also ich erlebe es bei jeder Predigtvorbereitung. Wenn man denkt, naja, das ist ein schöner Text und dann machst du eine schöne Predigt und dann irgendwo bist du ganz verzweifelt und dann rennst du rum und dann machst du Krankenbesuche und überall und bist mal auf die Knie wieder und sagst, Herr, jetzt, du musst da Einstieg geben, das wird alles nichts. Und Sie werden das merken, oder beim Religionsunterricht oder so, wir kommen dauernd überall, ich kann jetzt nur von meinem Beruf reden, an Grenzen, wo wir merken, es hat keinen Wert. Und Sie werden das erleben, wenn Sie Ihre Kinder erziehen, wenn Sie mit Ihren Nachbarn zusammenleben, wenn Sie im Beruf Ihre Schwierigkeiten haben. Überall ist der Weg so blockiert und so kompliziert durch Umkehren. Und das Umkehren heißt ja nicht einfach rumdrehen, sondern zu Gott hindrehen und sagen, Herr, jetzt bin ich in einer Sackgasse und jetzt brauche ich dich. So. Jetzt gehen wir mal in die politische, geschichtliche Situation Israels, Jesaja 30. Was war das? Da muss ich kurz ausholen. Ich habe keine Karte da, aber Sie haben in Ihrer Bibel Karten, aber Sie haben die Karte auch im Kopf vom Vorderen Orient. Israel war ein sehr kleines Land. Oder wenn wir hier von Juda reden, das war ja nur noch ein Bruchstück von dem ganzen Israel heute. Es war ja nur noch der Südteil. Wenig Kilometer nördlich von Jerusalem lief die Grenze. Es war ja nur dieses kleine Gebiet, das hier noch bestand. Dieses kleine Völklein mit dieser Ministadt Jerusalem, die Gott erwählt hat, die sein Land war, konnte sich im Spiel der mächtigen Politik nicht behaupten. Bosnien ist größer als Juda. Bosnien ist größer. Ganz Israel heute ist so groß wie Hessen. Das damalige Juda ist nur ein Bruchteil von Hessen. Muss erst mal wissen, was für ein Miniland hier ist. Wie will dieses Juda sich behaupten in der Weltgeschichte? Es gab zwei Großmächte damals. Wie heute Russland und Amerika gab es damals zwei Mächte. Babel, damals Assur genannt, das ist heute Irak. Genau das gleiche Gebiet. Zwei Stromland, Euphrat und Tigris. Mesopotamien und wie das in der Bibel immer heißt. Hat verschiedene Namen gehabt. Babel sagen wir, weil das die wichtigste Stadt dort war. Es sind ja die tollen Ausgrabungen, alle, die sehr schwer zugänglich sind in Irak. Dieses Land. Und das andere war Ägypten. Und Juda hat überhaupt nur zwischen diesen beiden Machtblöcken existieren können. Wenn man es mal geschichtlich sieht und Gott mal auf der Seite lässt, muss man sagen, nur in der Zeit hat sich Juda oder Israel entfalten können, wo diese beiden Mächte ziemlich schwach waren. Aber sobald die zu blühen anfingen, die konnte ja nicht anders, die sind ja nicht in die saudi-arabische Wüste gegangen, sondern die sind in diesen Kreis gegangen, nämlich nach Ägypten, dort war was so und die anderen sind da oben rüber. Das war der alte Machtkampf, die Pharaonen und dann drüben die Babylonier. Und in diesem ganzen Kräftespiel lief das immer. Wir haben hier den König Hiskia in Israel, in Juda, in Jerusalem. Der König Hiskia war ein Mann des Glaubens. Wir kennen ihn, weil er den Tunnel durch den Gihon gegraben hat, als die Assyrer Jerusalem belagert haben. Als der Prophet Jesaja mit ihm gekämpft hat. Bleib doch fest! Der Hiskia war ein großer König. Er ist bei der Belagerung, wir haben das mal in einer Predigt gehabt, wo der Rabschak gehöhnt hat und die Soldaten auf der Mauer standen. Da hat er so soldatenmäßig, entschuldigen Sie, er hat gesagt, ihr könnt ja gleich euren Urin saufen. So steht es in der Bibel drin. Ihr habt ja nichts mehr und so. Und hat er gesagt, wenn ich euch Pferde gebe, ihr könnt ja nicht drauf reiten, ihr habt ja gar keine Reiter. Und da hat der König gesagt, red doch bitte auf Englisch, damit es meine Soldaten nicht so. Also er hat gesagt, auf Fremdsprache, damit es meine Soldaten nicht verstehen. Und er sagte, ich will doch, dass deine Soldaten wissen, wo sie dran sind. Ihr seid verloren. Und da ist der Hiskia in der Tempel und hat den Brief dorthin gelegt. Und dann hat Gott das Wunder geschenkt und sie befreit von Assur. Es geht um eine ganz wirklich wunderbare Rettungstat Gottes. Und die war doch erlebt unter Jesaja. Wir haben dann die ganze Geschichte noch einmal beim Josia, wenn ich es recht gezählt habe, ist der Urenkel gewesen vom Hiskia. 607 oder was vor Christus ist der gestorben. Der Josia war ja nochmal ein ganz frommer König. Der hat auch den Tempel wieder gereinigt von allen Götzenfiguren. Furchtbar, dass es immer wieder im Tempel Eingang gefunden hat. Die assyrischen Pferde aufgestellt am Eingang zum Tempel. Da wissen Sie erst, was die Assyrer als Macht gebracht haben. Sie haben nämlich verlangt, dass ihre Präsenz dargestellt wird mit ihren Götzen, die da aufgerichtet sind. Und der Josia hat sie rausgeschmissen, hat es gewagt. Und das war der Aufruhr gegen Assur. Bei Hiskia steht aber da, gehen wir nochmal zurück auf der Hiskia, dass seine Versündigung war im Alter, als er starb. Wissen Sie was? Er hat den babylonischen Gesandten seine Schatzkammer gezeigt. Vermutlich war das im diplomatischen Kräftespiel. Er hat gesagt, ich kann bezahlen. Und Jesaja hat ihm gesagt, das hättest du nicht tun sollen. Du hast dein Vertrauen auf dein Geld gesetzt. Und da wolltest du Politik machen. Das steht dann nachher Jesaja 39. Aber wir schlagen es nicht auf. Wir sollen es in der Bibel ein bisschen lesen. Das war der Hiskia, 100 Jahre später der Josia. Der hat ganz anders nochmal Politik machen wollen. Er hat nämlich die Ägypter, komischerweise, die Ägypter bekämpft, um den Assyrern zu helfen drüben. Ganz komisch. Und er ist ihnen entgegengezogen nach Megiddo, das ist auch ein Platz in der Ebene Jezreel, den man immer besucht, die Festung Megiddo. Und der ägyptische König hat noch gesagt, fang bitte mit mir keinen Krieg an, ich warne dich. Und der Krieg hat noch gar nicht begonnen gehabt, dann irgendein Schütze hat eine Kugel abgeschossen, also damals ein Pfeil natürlich, und die ist reingefahren und der König Josia war tot. Jeremia ist sogar zur Beerdigung gegangen, steht noch, und hat eine wunderbare Ansprache für den König Josia gegangen. War Juda gelähmt, der König Josia, der fromme König, fiel durch eine ganz unglückliche politische Handlung gegen Ägypten. Das waren die zwei Mächte, Assyrer und Ägypten. Sie brauchen es gar nicht verstehen, wie das nun im Einzelnen lief. Es sei denn, Sie wollen die biblische Geschichte mal für sich aufarbeiten, dann wird es Ihnen viel klarer werden. Dieses Kapitel, Jesaja 30, ist jetzt bloß geschrieben, wo gesagt wird, welche Seite auch euch, es ist, verlasst euch nicht auf irgendwelche weltlichen politischen Mächte. Ob das Assyrien ist oder nachher heißt es im Kapitel 31, nicht Ägypten, heißt bei mir die Überschrift im Kapitel 31, nicht Ägypten, sondern der Herr rettet Jerusalem. War natürlich eine Versuchung, ein Bündnis zu machen mit den Ägyptern und zu sagen, dann können wir uns gegen die Babylonier verteidigen. So wie man heute sagt, ich muss mit Russland oder ich muss mit Amerika, ich muss mit einer Großmacht gehen. Und Gott hat gesagt durch seinen Propheten, ihr könnt allein mit mir das wagen. Und das war der große Wurf. Durch Stille sein und hoffen wir durch stark sein. Was damals bei Ägypten besonders verlockend war, waren die Pferde. Schon Salomo hat ja seine Pferde eingekauft. Steht in der Bibel genau, was ein Pferd gekostet hat beim Salomo drin. Kann man alles nachlesen. Und da heißt es 31,3, Ägypten ist Mensch und nicht Gott. Und seine Rosse sind Fleisch und nicht Geist. Und der Herr wird seine Hand ausstrecken, sodass die Helfer straucheln. Und der, dem geholfen wird, fällt und alle miteinander umkommen. Aber das Gericht Gottes über Assyrien. Gott wird Geschichte machen. Wir hatten in den letzten 20 Jahren immer wieder so Diskussionen in den Christengemeinden, dass die Leute sagen, wie kann man das auf unsere politische Lage umsetzen? Da ging es also um Wiederbewaffnung Deutschlands oder um Raketenrüstung und so. Und da müssen Sie immer wissen, Sie können das nicht auf die deutsche Bundesrepublik übertragen, sondern aufs Gottesvolk können Sie es nur übertragen. Das Gottesvolk soll nie mit weltlicher Macht rechnen. So egal. Wir brauchen keinen Fußballspieler vom VfB, dass er das Evangelium noch hochhieft. Manchmal ist es auch so ein Krampf, dass man meint, wenn wir jetzt irgendeinen Politiker haben, der in unsere Versammlungen ein Zeugnis gibt, dann wird es in der Welt besser ankommen und so. Wir brauchen keine weltliche Macht, sondern der Herr selber streitet für seine Gemeinde. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um Protzen mit irgendwelchen Dingen, ums Gottesvolk geht's. Und das ist der Vergleichspunkt. Wir sind ja als Nation in Deutschland gar nicht mit Israel vergleichbar. Sonst Gottes Volk, das soll allein auf den Herrn bauen. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebt, so wird euch geholfen. Das ist mir wichtig. Für eine Gemeinde, wenn wir heute Licht und Salz sein wollen, was sollen wir tun? Umkehren, allein den Herrn suchen, ihm vertrauen. Und ich halte das für den einzigen Weg, auch in einer Zeit, wo unsere Kirchen leerer werden, wo man Erneuerung sucht, umkehren und stille sein. Allein aus dem Wort leben, dem Herrn vertrauen. Und wer das macht, der wird erleben, wie Gott seinen Hauskreis segnet, wie ihre Kinderarbeit beginnen darf, wie man aufbauen darf, umkehren und dem Herrn allein trauen. Es geht nicht mit irgendwelchen Tricks und mit Methoden, sondern durch Umkehren, durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Wenn Sie so in allen Kleinigkeiten Ihres Lebens, in beruflichen Schwierigkeiten, in Krankheitsnöten, in menschlichen Spannungen, aber auch da, wo Sie für Gott etwas wirken wollen, mit ihm rechnen, werden Sie es erleben. Wie wir heute Morgen in unserem Büro das gelesen haben, hat es uns so bewegt für unsere Mitarbeiter, nicht, ob die jetzt da in Äthiopien oder in Angola oder in Mosambik oder in Zaire oder im Südsudan oder wo die sind. Nur ob der Pilot an seiner Maschine sitzt, wenn die das begreifen. Es kann mir nichts geschehen als das, was Gott zulässt. Und unsere Mitarbeiter stehen immer in Gefahr, dass sie sagen, ich bin jetzt eine Fachkraft und ich bringe den Afrikaner was bei. Es geht alles schief, so wie in der Entwicklungspolitik das meiste schief geht. Wenn nicht Gott ein Wunder tut und durch seine schwachen Boten etwas tut. Umkehren und stille sein ist das Geheimnis. Und dann merken, Gott will doch etwas tun. Und jeder Tag, wenn Sie morgen in den Tag hineingehen, wenn diese Losung mit Ihnen geht, Gott hat darauf, dass er Ihnen Gnade mitgeben kann. Was heißt denn das Gnade geben? Er will doch Sie überschütten mit Gutem. Gnade heißt, Wir fehlsamen Leute, wir schwierigen Leute, wir komischen Leute, Gott will uns segnen. Gott will uns zu Königskindern machen. Gott will uns zu Leuten machen, die Frucht wirken können. Das steht über ihnen. Gott will Gnade geben. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Und die ganzen Worte, wenn Sie jetzt nachschauen, sollen wohl Berge weichen, Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das Geheimnis meines Lebens ist nicht, dass ich irgendwas könnte oder besser wäre oder sonst was, sondern dass die Gnade des Herrn da ist. Und deshalb will ich was wirken für ihn. Und das steht über jeden Menschen. Und manchmal sind wir so glücklich und sagen, wir sehen auch die Schwächen eines Menschen. Für Gott ist das gar nicht schlimm. Er will ja mit seiner Gnade wirken. Er will mit seiner Gnade wirken. Und das auch über Menschen, die ganz tief in der Schuld drin stecken, die viel verkehrt gemacht haben, die sich verrannt haben in blöden Dingen. Er will sie rausholen, befreien. Und die Gnade ist wunderbar. Jesus hat das so toll geschildert, was Umkehr heißt in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der kommt vom Schweinestall und tritt ins Vaterhaus. Und dann ist er wieder Sohn beim Vater. So sollen wir leben. Und Gott wartet darauf, das zu tun. Und ich bin überzeugt, Gott hat darauf, dass er unsere Christenheit in Deutschland noch einmal segnet. Er will nochmal Gnade geben. Er will nochmal wunderbar wirken, wie zu Martin Luthers Zeiten und wie zu Bodelschwings Zeiten und wie überall. Er will noch einmal, wir sind alle so dumm und da sitzt man zusammen in Gremien und da macht man Resolutionen und schreibt man Papier voll und all. Man hat gar keine Zeit zum Stillsein. Und jetzt müssen wir das nochmal ansehen, was Stillsein eigentlich heißt. Stillsein heißt nichts tun. Nichts tun. Haben Sie in Ihrem Ablauf Zeit zur Stille? Also ich habe ja immer so einen schönen Probedurchlauf meiner Bibelstunde. Das ist mittags unserer alten Bibelstunde um 2:30. Da kann ich schon mal probieren, dass ich es abends nicht stecken bleibe. Das ist ganz schön. Da kann ich es besser auswendig. War so nett. Heute Mittag habe ich zu den Alten gesagt, niemand hat so wenig Zeit wie ihr Alten. Ihr habt überhaupt keine Zeit mehr. Das ist ja furchtbar. Im Ruhestand ist grässlich. Da hat man keine Minute mehr freie Zeit. Und da sagt doch einer wirklich, sagt, es ist noch viel schlimmer. Ich bin heute Morgen um 5:30 auf so eine keine freie Minute. Dann habe ich gesagt, und jetzt sage ich Ihnen mal, wer sagt denn Ihnen, dass Sie abstauben müssen? Er tut nur für die ganze Familie Socken waschen. Er sagt, lass uns mal alte Socken nochmal anziehen. So haben wir Bibelstunde kalte heute Mittag. Was ist das für eine Diktatur? Auch bei vielen Frauen, ich weiß, meine Frau hat auch herrlich Fenster putzt heute. Aber wisst ihr, dass man einfach sagt, ich brauche, an der Stille darf es nicht fehlen. An der Stille darf es nicht fehlen. Und da brauche ich einfach eine Stille. Und gerade in der Stille, wo so viel bei uns wieder wach wird. Aber so herrlich, dass wir die Stille überm Wort machen dürfen. Und im Gebet. Und die Stille brauchen wir. Denn da geht es uns erst wieder auf, wir sind nicht die Macher. Oft kommen wir zur Stille erst wieder durch gewisse Schläge und durchs Leiden oder durch Krankheiten. Schade. Durch Stille sein, das ist so wichtig. Und die Stille, die ich nun einfach tue, indem ich mal bei der Losung so einen Zusammenhang lese und mir die Zeit nehme, wir sind doch einfach betrogen, wenn wir heute Morgen sagen, es reicht bloß die Losung, wir haben den Zusammenhang nicht erkannt. Es geht ja bei mir oft auch so. Da müssen wir aufpassen, da fehlt es uns und dann haben wir die Kraftquelle gar nicht entdeckt. Und so viel, was wir tun, gilt dann plötzlich. Na, vielleicht streiken sie gerade bei öffentlicher Dienst und da steht man in der Straßenbahnhaltestelle oder dann geht's Auto kaputt und da steht man den ganzen Morgen da, bis der ADAC kommt und einen abschleppt oder was. Auf einmal hat man ja so viel Zeit. Und dann regt man sich auf und sagt, heute geht alles schief. Als wenn wir ein bisschen bloß hell wären und sagen, ja, aus Stille sein, würdet ihr stark sein. Nicht, dass Gott nicht auch die Tat von uns wollte, ja. Aber dann, wenn sie geführt ist, die Hand, und wenn sie etwas wirken kann, aber ihr wollt nicht. Mir war es interessant in der Predigt vom Trogothan, dass Sie wissen, wenn ich einen guten Gedanke habe, habe ich ihn immer von irgendwo geklaut. Das ist immer das Beste. Ich traf neulich einen jungen Vikar, der hat gesagt, das will ich nicht. Ich möchte alles selber arbeiten. Ich sage, armer Mann, da haben Sie der Gemeinde nicht viel zu sagen. Gucken Sie nur, wo Sie was Gutes lernen können. Sie sollen bloß weitergeben, was Sie auch hören. Und da muss man Bücher reingucken und gucken, wo ist in der Segenstrom. Und ich kann doch nichts Neues erfinden, ich kann aber was hören, wo hat Gott schon geredet. Und das geben wir einander weiter. Aber im Trogothan war mir interessant, dass er sagte, es gibt in unserer Zeit, es war also am Anfang des Jahrhunderts, es gibt so viele Leute, die fühlen sich minderwertig. Und es gibt so viele Leute, die machen sich selbst Vorwürfe. Dachte ich, super. Das hat er seelsorgerlich schon erkannt. Und das ist ja heute so eine Sache geworden. Ich denke immer wieder, die großen Sprüche jetzt am Ende des Jahrhunderts, so, ich brauche doch nicht Gott und ich will auch mit meiner Tat was tun und so, kommen doch meist aus Leuten, wo man außen ein bisschen das Leben anguckt. Alles bloß noch Schrott. Rostiger Schrott. Solche Sprüche und dahinter nichts mehr. Das ganze Leben ist gescheitert. Wir Menschen sind so große Sprücheklopfer und vor Gott bräuchten wir es gar nicht mehr. Und dann merkt man wieder, dass, ja, es ist ja schade, dass man heute nicht über Schuld offen reden kann. Und die Selbstvorwürfe brauchen wir gar nicht. Uns auch machen. Der, der Vergebung erlangt hat, die Nähe Gottes erfahren hat, der darf sich wieder freuen. Ich bin ein von Gott angenommener Mensch. Jeder Tag meines Lebens ist wertvoll. Liebe Freunde, ich sage es Ihnen immer wieder, auch im hohen Alter, auch wenn Ihre Kraft geschwunden ist, auch wenn Sie auf die 100 zuleben, jeder Tag ist von Gott gefüllt und wertvoll, so wertvoll wie der Tag eines jungen Menschen, der strotzt vor Kraft. Gott braucht Sie. Er wird Sie mit anderen Taten brauchen, als dass Sie gerade einen Marathonlauf mit 50 Kilometern machen. Aber Gott wird Sie für andere Sachen brauchen. Sie müssen immer aus Matterhorn hochklettern oder so. Sondern Gott wird Sie brauchen an Ihrem Platz. Und Sie dürfen für ihn wirken. Und das ist so wichtig, dass man das erkennt und nicht in den Selbstvorwürfen lebt, sondern sagt, mein Leben ist neu geworden. Sind Sie gewiss, dass die Gnade Gottes Sie trägt? Ja, die Gnade Gottes, die mit mir ist. Wie in Ulm die Reformation eingeführt wurde, ich habe die Geschichte schon oft erzählt, Württemberg wurde ja die Reformation nicht eingeführt durch den Hof hier in Stuttgart, weil hier die Österreicher herrschten. Unseren Herzog Ulrich hat man ja vertrieben, der ist nach Frankreich gegangen, weil er so Frauengeschichte gehabt hat und seinen Stallmeister ermordet hat. War schon ein schlechtes Vorbild. Der hat nachher Württemberg evangelisch gemacht, das ist also nicht eine ruhmreiche Geschichte. Dieser Ulrich, der Christoph ist dann besser gewesen, sein Sohn, aber der Ulrich war das. Und deshalb ist die Reformation durchs Volk ja hineingeführt worden. Das Land war offiziell noch katholisch durch die österreichisch-habsburgische Regierung, die das Land übernommen hat. Aber in den Reichsstädten ist die Reformation eingeführt worden. Reichsstädte waren zum Beispiel Reutlingen oder Esslingen, Rottweil und so weiter, Ulm. Und in Ulm hat man die Reformation nicht so eingeführt, wie Sie sich das vorstellen, katholisch oder evangelisch, das ist erst heute unsere Unterscheidung. Um das ging es denn gar nicht, um eine Kirche. Sondern da wurde gefragt, wollt ihr lieber Gottes Gnade und des Kaisers Ungnade? Oder Gottes Ungnade und des Kaisers Gnade? War ganz einfach. Wollt ihr mit Menschen euch gutstellen? Kaiser Karl mit seiner Macht, der hat verboten, dass das Evangelium Richtschnur des Lebens der Kirche wird. Wollt ihr dem entgegentreten? Oder wollt ihr Gottes Gnade verlieren? Und die Ulmer haben zu über 90% für Gottes Gnade sich entschieden. So eine herrliche Formulierung. Die Bäcker haben das schlechteste Wahlergebnis gehabt mit 87%. Aber seitdem es eine christliche Bäckervereinigung gibt, ist auch das besser geworden. Aber dass man es mal weiß, die schöne Formulierung, Gottes Gnade zu wählen unter Menschen Ungnade, die tut ihnen dann nimmer weh. Und da hat so eine Reichsstadt, das Ulm war ja eine klitzekleine Stadt, hat diesen Mut gehabt, dem Kaiser zu sagen, nein. Und es ist mir einmal groß, wenn man das nochmal sieht, im Augsburger Reichstag 1530, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, da waren dann alle großen Landesherren endlich dem Kaiser gesagt, nun wird endgültig das Evangelium wieder unterdrückt und kommt wieder unter die Hierarchie der Bischöfe und so weiter. Und da hat der Rat von Reutlingen gesagt, und wir unterschreiben das Augsburger Bekenntnis, wir machen da unseren Namen drunter, was es von Mut war. Das ist so ein Städtchen. Weil wir die Gnade Gottes nicht verlieren wollen. Und das ist so eine Frage an Sie. Auf was bauen Sie? Ihr Leben wird doch nicht bestimmt durch diese günstigen oder ungünstigen Dinge und auch manchmal die sündigen Verführungen unseres Lebens, wenn man hier und da kriegt man sein Lebensglück, kriegen wir doch gar nicht. Sondern Sie brauchen die Gnade Gottes. Vers 18, darum hat der Herr darauf, dass er euch gnädig sei, er will euch seine Gnade geben und er macht sich auf, dass er sich euer erbarme, denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Du Volk Zions, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht weinen, er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er es hört, das dürfen Sie jetzt auf sich beziehen. Aber da klingt über diesem zerstörten Jerusalem, das noch die assyrische Bedrohung hat, die nachher noch belagern. Und dann kommt die ägyptische Bedrohung, und dann kommt die Zerstörung Jerusalems. Und da geht alles bis zum endzeitlichen Jerusalem. Und das ist beim prophetischen Wort so. Wir können dann die Zeiten immer auseinandergehen. Es geht zum Schluss bis zur Wiederkunft Jesu in diesem Abschnitt. Ich lese mal weiter. Der Herr wird euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben. Und dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht. Sie können ganz sicher gehen, weil Gott ihnen den Weg weist. Sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Und ihr werdet entweihen eure übersilberten Götzen und die goldenen Hüllen eurer Bilder und werdet sie wegwerfen wie Unraten zu ihnen sagen, hinaus und er wird deinem Samen, den du auf den Acker gesät hast, Regen geben und dir Brot geben vom Ertrag des Ackers in voller Genüge. Und selbst wenn es Benzin 5-mal gibt, wird der Herr noch deinen Tank füllen im Auto. Und dein Vieh wird zu der Zeit weiden auf weiter Aue. Die Rinder und Esel, die durch dem Felde ackern, werden gesalzenes, gemengtes Futter fressen. Das geworfelt ist mit Schaufel und Wurfgabe. Ist nicht rührend, wie Gott sagt. Ich werde für alles sorgen, dass der Essen gut bekommt und dass der Speisekammer gefüllt ist und dass alles funktioniert. Es werden auf allen großen Bergen, auf allen hohen Hügeln Wasserbäche und Ströme fließen zur Zeit der großen Schlacht, wenn die Türme fallen und das Mund erscheint. Und jetzt wird's endzeitlich. Sehen Sie, das, Gott wird irgendwo die ganze Geschichte durchwalten, wenn der Mond die Helligkeit der Sonne bekommt. Und der Sonnenschein wird 7-mal heller sein zu der Zeit, wenn der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und seine Wunden heilen wird. Aber die Gnade Gottes ist das Herrlichste, was wir heute schon haben. Jetzt ist ganz furchtbar, dass ich dich nicht begrüßt habe. Du bist da aus... Das ist ja wunderbar, der liebe Lars aus Freimaurung. Wie? Aus Halle. Deshalb herzlich willkommen aus dem Studium. Es hat uns sehr gefreut, immer wieder die Berichte zu hören, dass du heute unter uns bist. Und nochmal jemand wollte ich willkommen heißen in dieser Runde. Wen war's denn? Ich bin immer wieder erstmal rumschauen bei allen unseren Leuten. Wer? Ich wollte alle willkommen heißen natürlich, aber immer wieder, wenn man's. Das war's. Diese Hefte noch. Da hat der Dr. Hempelmann, Dr. Heinz-Peter Hempelmann, ein Pfaffikar, einen Vortrag gehalten in einem Kreis von württembergischen Pfarrern, die Einzigartigkeit Jesu Christi und das Problem der Toleranz. Das ist ein philosophisch-biblischer Vortrag. Aber für Leute, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, die sagen, ich will das mal philosophisch, wissenschaftlich ganz sauber wissen, wie ist das eigentlich? Dass er nämlich sagt, aus dem Denken, die Toleranz geht gar nicht. Wir heute alle Religionen führen zu Gott. Und wir haben diese Hefte frei da. Wer sich dafür interessiert, darf da eins mitnehmen. Das haben wir vorhin vergessen zum Bekanntgeben. Oder soll man es hinten noch hinlegen? Kann man auch hinten noch hinlegen. Aber nur die, die es lesen wollen, sonst ist es schade. Das sind keine erbaulichen Artikel, sondern wirklich für einen, der es mal wissenschaftlich so richtig verstehen will, mit der Toleranz, warum Jesus allein die Wahrheit ist und man das auch philosophisch durchhalten muss. Das ist eine ganz tolle Sache für denkende Leute, die das einmal schaffen wollen.